Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Luca Pizzato. Hallo. Der menschliche Körper steht im Zentrum einer Ausstellung im Georg-Kolbe-Museum in Berlin. Über Körperideale, Körperformen und den Kampf um körperliche Selbstbestimmung gleich mehr. Der Leiter der Bundeszentrale für politische Bildung, Sönke Rix, ist Ende Juli überraschend zurückgetreten. Wir berichten über die Hintergründe. Und über das, in Anführungszeichen, richtige Geschichtsbild wird in den USA gestritten. Wir sprechen über die Auseinandersetzung zwischen dem Weißen Haus und den Museen des Smithsonian Institutes. Aber zunächst fragen wir, was ist Heimat? Ist Heimat ein Ort, ein Zustand oder vielleicht ein guter Freund oder eine gute Freundin? Die Schriftstellervereinigung Pen Berlin widmet sich diesem großen Begriff Heimat. Und zwar in einer neuen Veranstaltungsreihe. In Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin, in Theatern, Kulturzentren und Literaturhäusern. Pen Berlin bringt Menschen miteinander ins Gespräch. Und zwar aus Politik, Wissenschaft, Kunst und Religion. Die Leitfrage dabei, ist das noch mein Land? Beziehungsweise, ist das schon mein Land? Fragen also rund um Heimatverlust und Heimatsuche. Fragen, die vor dem Hintergrund der kommenden Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern vermutlich auch einen politischen Nerv treffen. Heute Abend startet die Reihe in Sachsen-Anhalt, unter anderem mit der Schriftstellerin Jackie Thome. Mit ihr habe ich vorab gesprochen und sie gefragt, was für sie Heimat bedeutet.
Für mich ist Heimat erstmal Berlin, wo ich seit mein gesamtes Erwachsenenleben jetzt verbringe. Und das mache ich nicht daran fest, dass immer alles super ist, sondern ich mache es emotional daran fest, dass ich mich trotz allem Gemecker über Berlin immer wieder freue, wenn ich hier ankomme, egal wo ich war. Heimat ist für mich außerdem ganz romantisch ausgedrückt der Ort, an dem ich die Leute sehe, die ich liebe und mag. Und ich mache Heimat auch sehr an der Sprache fest, ist natürlich auch mein Job. Aber Deutsch ist für mich auch als Sprache eine Heimat.
Jetzt veranstaltet der Pen Berlin eine Heimatreihe. Und Sie haben jetzt schon ein paar Begriffe genannt, die für Sie mit Heimat zusammenhängen. Also eben ein Ort, Freunde, Freundin, die Liebsten, aber auch die Sprache. Ich würde gerne auch nochmal diese Leitfrage in den Blick nehmen. Also dieses Wortspiel, sage ich mal. Ist das noch schon mein Land? Für mich schreien da Gefühle der Sorge aus dieser Frage. Also sowas wie Sorge vor Heimatverlust, Sorge vor Heimatlosigkeit. Machen Sie sich Sorgen, Jackie Thome?
Alle Leute machen sich rund um die Uhr im Moment Sorgen. Und es ist eine ich glaube, ich habe noch nie, ich bin 1972 geboren, eine so besorgte Zeit erlebt wie derzeit. Und die spannende Frage ist, in der Reihe, in der das Publikum einen Gast darstellt, also das Mitmachen unbedingt gewünscht ist, ob die Leute sagen, ja, ich bin hier zu Hause, das ist meine Heimat, oder nein, das ist nicht mehr mein Land, oder ja, das ist schon mein Land, war es lange nicht, aber ich habe mir das erarbeitet. Das sind so diese spannenden Fragen, die wir da beackern werden. Und das Interessante ist, ich kann überhaupt nicht vorhersagen, wie das stimmungsmäßig so wird. Und deshalb freue ich mich darauf.
Mhm. Im September wird gewählt in Mecklenburg-Vorpommern und in Sachsen-Anhalt. Und vor diesem Hintergrund macht die Schriftstellervereinigung Pen Berlin jetzt diese Reihe, wo sie ganz verschiedene Menschen ins Gespräch bringen. Also ich habe mal ins Gästeportfolio geschaut. Da kommen ein Oberst der Bundeswehr, ein Rabbiner, eine Winzerin, Künstlerinnen, selbstverständlich auch SchriftstellerInnen. Ist denn dieses Miteinander ins Gespräch kommen ein Rezept für mehr Heimatgefühle für Sie?
Ich glaube, dass Miteinander ins Gespräch kommen auf jeden Fall eine Möglichkeit eröffnet, dass Leute, die sich nicht gehört oder nicht gesehen fühlen oder nur noch frustriert sind über die derzeitigen Entwicklungen, wieder mehr Lust haben. Es geht ja immer um unsere Demokratie und es geht darum, alle zu hören. Und dann findet das doch nicht statt. Wenn man sich online umschaut, hat man, das mache ich ganz oft, ich lese in Zeitungen immer die Kommentare. Ich lese nicht so viel Social Media, ich lese eher was ist und drunter, was die Leute dazu sagen. Da hat man das Gefühl, dass sich die Fronten natürlich extrem verhärtet haben, dass der Ton überhaupt nicht schön ist, dass ganz viel Besserwisserei und wahnsinnig viel Selbstgerechtigkeit im Umlauf sind. Man selbst ist immer der Gute, alle anderen sind die Bösen, bla bla bla. Sobald man rausgeht, ist das ganz anders. Man weiß nicht, was die Leute denken, man weiß nicht, was sie wählen, aber man sieht, die meisten Leute sind okay. Und deshalb finde ich, dieses sich irgendwo hinzusetzen und mit Leuten zu reden, und zwar erstmal komplett unabhängig davon, was sie für eine Meinung oder für ein Weltbild haben, auf jeden Fall wichtig und auch interessant und hoffentlich auch lustig.
Ja, in den Kommentaren sind ja auch immer die lautesten und dadurch auch die sichtbarsten. Und ein Kommentar ist ja auch eine Einbahnstraße, ist ja kein Gespräch. Vielleicht noch eine letzte Frage zu Ihnen als Schriftstellerin. Welche Rolle spielt für Sie Heimat beim Schreiben?
Da komme ich natürlich wieder auf die Sprache zurück. Also Deutsch ist nun mal die Sprache, die ich am besten kann und die deshalb auch mein Handwerkszeug ist. Das heißt, ich werde wohl immer auf Deutsch als meine Schreibsprache zurückgreifen, egal wo ich wohne und was ich im Alltag spreche. Also wenn ich jetzt auswandern würde und eine andere Sprache im Alltag benutzen würde, würde ich wahrscheinlich immer auf Deutsch schreiben. Und damit verbunden ist auch das Problem, dass man weniger Leute erreicht als beispielsweise auf Englisch. Es ist aber so. Ich schreibe jetzt nicht Heimatromane, aber dadurch, dass man das schreibt, was man kennt, werden wohl auch meine Protagonisten auch in Zukunft Deutsche sein. Müssen es nicht zwangsläufig, aber das ist schon die Scholle, auf der ich mich auskenne. Mein Resonanzraum.
Die deutsche Sprache als Heimat. Ich habe gesprochen mit der Schriftstellerin Jackie Thomae über die neue Veranstaltungsreihe des Pen Berlin, die den Titel trägt »Ist das noch, ist das schon mein Land?« Aufgabe der Bundeszentrale für politische Bildung ist die politische Aufklärungsarbeit. Sie setzt sich ein für Wissensvermittlung durch Studienreisen, bundesweite Veranstaltungen und nicht zuletzt auch durch eine Mediathek mit unter anderem Dokumentationen zum Mauerfall oder zur Extremismusprävention. Wie die Bundeszentrale in Zukunft ihre Arbeit verrichten wird, das ist erstmal offen, denn derzeit sucht sie eine neue Leitung. Der SPD-Politiker Sönke Rix hatte nach einer Übergangszeit die Leitung der Bundeszentrale im März 2026 übernommen. Ende Juli ist er dann überraschend zurückgetreten. Nur 5 Monate war er im Amt. Die Hintergründe zu diesem Rücktritt und ob die Bundeszentrale für politische Bildung unter einer neuen Leitung einen neuen Kurs einschlagen könnte, dazu weiß Sebastian Engelbrecht aus unserem Berliner Landesbüro mehr.
Aus persönlichen Gründen gebe er seinen Posten auf, erklärt der 50-jährige SPD-Mann Sönke Rix und überlässt seinem Stellvertreter Volker Ulrich, CSU, vorerst die Leitung des Hauses. Das bestätigt Monika Oberle, Professorin für Politikwissenschaft in Frankfurt am Main und Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats der Bundeszentrale.
Nach allem, was ich weiß und von verschiedensten Seiten gehört habe, hat Herr Rix das Amt des Präsidenten tatsächlich nicht aus politischen, sondern aus persönlichen Gründen niedergelegt.
Gleichwohl kam der Rücktritt für Kennerinnen der Bundeszentrale nicht überraschend. Anja Besant, Professorin für Didaktik der politischen Bildung an der Technischen Universität Dresden, kennt die Bundesdeutsche Zentrale der politischen Bildung gut von innen. Besant wundert Rix Rücktritt nicht.
Weil Herr Rix die Bundeszentrale zu einem Zeitpunkt übernommen hat, in dem das nicht eine ganz einfache Aufgabe gewesen ist. Und deshalb ich gehofft hätte, dass er das in den Griff bekommt, aber es mich auch nicht so richtig gewundert hat, dass er es am Ende nicht geschafft hat.
Thomas Krüger verließ die Bundeszentrale 2025, nachdem er einen Prozess der Neuorganisation angeregt hatte. Die Leiter der Fachabteilungen wurden von ihren Posten abgesetzt und wurden gebeten, sich neu darauf zu bewerben. Bis auf 2 Ausnahmen seien die Fachbereiche aber bis heute nicht neu besetzt worden, heißt es aus gut unterrichteten Kreisen. Die externe Fachfrau Anja Besant erklärt es so,
dass man den FachbereichsleiterInnen, ich nenne die jetzt mal so, am Ende vorgeschlagen hat, dass sie sich neu auf ihre Stellen bewerben können, damit man die Chance hat, in dieser Behörde auch quasi neue Strukturen zu entwickeln.
Die Bundeszentrale treibt also momentan wie ein führungsloses Schiff im Meer – Jetzt ohne Präsidenten und weitgehend ohne mittleres Management.
Deshalb haben wir eine Situation, die ich tatsächlich so ein bisschen besorgniserregend finde, von einer sehr wichtigen Einrichtung aus meiner Sicht, nämlich der Bundeszentrale für politische Bildung, die jetzt nicht nur einen Präsident verloren hat, sondern die auch auf der mittleren Leitungsebene sehr, sehr viele Unklarheiten im Moment hat und deshalb eigentlich nicht handlungsfähig ist.
Sönke Rix hat es in seiner 5-monatigen Amtszeit jedenfalls nicht geschafft, das Führungspersonal neu aufzustellen. Und auch inhaltlich ist vollkommen ungeklärt, wie es bei der Bundeszentrale für politische Bildung weitergeht. Peter Höres, Professor für Geschichte an der Universität Würzburg und lange Jahre Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der Bundeszentrale, sagt gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die Bundeszentrale sei mittlerweile überwiegend links-grün-woke orientiert. Befürchtungen, das Pendel könnte nun in eine andere Richtung ausschlagen, erteilt Monika Oberle, die Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats, eine Absage.
Ich habe derzeit keinen Grund zur Befürchtung, dass die Bundeszentrale beispielsweise der Herausforderung Rechtsextremismus weniger Aufmerksamkeit schenkt.
Die Bundeszentrale für politische Bildung untersteht dem CSU-geführten Bundesinnenministerium. Aus Fachkreisen ist zu hören, künftig wolle man sich mehr mit den Themen Rechtsstaatlichkeit und Wirtschaftswachstum befassen, weiterhin aber mit den unterschiedlichen Formen des Extremismus, keineswegs nur mit Linksextremismus, wie mehrere Zeitungen berichteten. Für Oberle ist wichtig, dass der Kurs der Bundeszentrale überparteilich bleibt.
Es ist grundsätzlich essentiell, dass die Bundeszentrale für politische Bildung nicht als Sprachrohr der Bundesregierung oder eines Ministeriums fungiert und auch nicht als solches wahrgenommen wird, sondern genau den Qualitätskriterien politischer Bildung verpflichtet ist, überparteilich, grundwertebasiert, wissenschaftsorientiert.
Sagt Monika Oberle, die Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats der Bundeszentrale für politische Bildung, im Bericht von Sebastian Engelbrecht. Wir bleiben in Berlin, wechseln aber vom Politischen ins Künstlerische. Im Georg-Kolbe-Museum widmet sich eine neue Ausstellung der Wahrnehmung von Körperbildern. Dabei soll es um neue Körperbilder gehen, um die Vielseitigkeit von Körpern, genau genommen um alle Körper. Unter dem Titel Everybody zeigt die Ausstellung Objekte und Installationen und Simone Reber hat sie sich angesehen.
Im ehemaligen Atelier von Georg Kolbe hängen die Möbel in der Luft. Die kanadische Bildhauerin Lauren Uden hat klassische Entwürfe der irischen Designerin Aileen Gray mit rosa Schleifen verziert und an die Decke gehängt. Aileen Gray liebte erst eine Frau, lebte später mit einem Mann zusammen und entwarf schließlich ihr eigenes Haus für eine Frau, die alleine arbeitet. In der Installation von Lauren Uden, die an einer chronischen Krankheit leidet, hängt das schwarze Tagesbett von Aileen Gray an seinem Stahlrohrgestell federleicht über dem Parkettboden. An einem der Befestigungsseile hat Lauren Uden eine weiche Haarbürste angebracht, die dem Raum die Aura eines Boudoirs verleiht.
In diesen Werken, die häufig eben durch diese Brille der strengen Moderne betrachtet werden, sieht Lauren Uden eigentlich eine ja frühe Form von Barrierefreiheit. Die Möbel sind multifunktional und modular gestaltet, sodass eben verschiedene Körper mit ihnen umgehen können. Und zum Beispiel wird das Tagesbett zu einer barrierenfreien Sexschau.
Eva da Silva Antunes Alves hat die Ausstellung Everybody im Georg-Kolbe-Museum luftig kuratiert, mit großer Aufmerksamkeit für den fließenden Übergang zwischen den Identitäten. An der Wand des einstigen Ateliers hängt ein knallroter Erste-Hilfe-Kasten, halb geöffnet. Schaut die Besucherin hinein, erkennt sie ihr eigenes Spiegelbild als dreifache Erscheinung. Triage heißt das Werk von Caroline Lazar, in dem das Publikum an seine eigene Verletzlichkeit erinnert wird. Das Künstlerinnenpaar Pauline Boudry und Renate Lorenz hat Chelsea Manning gefilmt, allein im queeren Club Schwutz, der letztes Jahr schließen musste. Chelsea Manning hatte als amerikanischer Soldat geheime Dokumente über den Krieg in Irak und Afghanistan an WikiLeaks weitergegeben und war zu einer Freiheitsstrafe von 35 Jahren verurteilt worden. Der amerikanische Präsident Barack Obama erließ Manning 2017 den Rest der Strafe. Im Gefängnis hatte Chelsea Manning die Geschlechtsumwandlung beantragt. In dem berührenden Film steht sie am Mischpult, in schwarzem Rock mit blinkenden Katzenohren im Haar, ganz bei sich im vibrierenden Sound der Musik. Am stärksten aber vermitteln die Arbeiten von Monilola Olajemi Ilupeyo die Wandlungsfähigkeit und Zerbrechlichkeit des Körpers. Die nigerianisch-amerikanische Künstlerin, die in Berlin lebt, hat den direkten Dialog mit dem einstigen Hausherrn gesucht und die klaren, kraftvollen Plastiken von Georg Kolbe neu interpretiert, indem sie mit Tierhäuten Abdrücke von Kolbes Gartenskulpturen nahm.
Sie hat hier vor Ort gearbeitet, bei uns im Garten hauptsächlich, diese großen Lederstücke nass gemacht und dann um die Skulpturen gespannt in einem ja wirklich ja auch kräftezehrenden und sehr körperlichen Akt und dann zusätzlich umwickelt, sodass sie diese Form eben annehmen.
Die Lederskulpturen stehen jetzt als Torsi in der Ausstellung, Fragmente der Originale mit den Narben und Falten der Tierhaut, mit den Spuren ihrer Vergangenheit und mit gewaltiger Präsenz.
Monilola Olajemi Ilupeyo nutzt diese Körper, um ja neue, fragile, zerbrechliche, gleichzeitig starke Körper zu formen, die durch ihre besondere Materialität, die zum einen von natürlich auch der Brutalität, der Gewalt des Häutens von Tieren erzählt, die von Wegwerfen erzählt, von Ausbeutung.
Schmetterlingszart spielt die Ausstellung im Georg-Kolbe-Museum mit dem fluiden Charakter von Identität. Manchmal bleiben die Arbeiten zu dieser Wandlungsfähigkeit allerdings eher unbestimmt. Da wünschte man sich mehr Erklärungen für everybody.
Simone Reber über eine Ausstellung im Georg-Kolbe-Museum in Berlin. Von Körperbildern schauen wir jetzt auf Geschichtsbilder. Wer erzählt die Geschichte und vor allem, wie wird sie erzählt? Ginge es nach Donald Trump, würde die US-amerikanische Geschichte, Zitat, siegreich erzählt werden. Im patriotischen Sinne. Das, so das Weiße Haus, sei in einigen Museen der Smithsonian Institution in Washington D.C. nicht der Fall. Die US-Regierung wirft dem Museumsverband vor, seit Jahren die US-Geschichte ideologisch zu verzerren. Deshalb möchte die Trump-Regierung politisch gegensteuern. Das Weiße Haus kündigte an, das Budget des Smithsonian zu kürzen und per Dekret müssen nun Schilder vor den Museen aufgestellt werden, um vor, Zitat, Falschinformationen zu warnen. Bettina Klein berichtet aus Washington.
Eine freie Nation erzählt seine ganze Geschichte, seine Triumphe und seine Kämpfe. Eine Geschichte, die das National Museum of American History erzählt und dabei wenig ausspart. Nicht die Sklaverei, nicht die Gründerväter als Sklavenhalter, nicht das Schicksal der amerikanischen Ureinwohner. Eine kritische Ausstellung nach europäischen Maßstäben. Oder so, wie es auch in Europa erwartet würde. Doch das Weiße Haus und die heutigen Republikaner sehen es nicht so. Sie werfen dem Smithsonian Museum politischen Aktivismus vor, wie der Abgeordnete Brian Stair kürzlich bei einer Kongressanhörung.
Unfortunately today, the museum has shifted its focus to political activism.
The Smithsonian's at this point in the last year of attempts.
Zwei präsidiale Anordnungen, ein höchst kritischer 160-Seiten-Bericht, zwei Kongressanhörungen. Im zurückliegenden Jahr der versuchten Zensur, das ist eine Menge Druck.
That is a lot of pressure.
Jessica Dickinson Goodman gehört zu den Citizen Historians for the Smithsonians, eine Gruppe Historiker und ehrenamtlicher Geschichtsforscher, die sich vor einem Jahr zusammengetan haben, um die Ausstellungen der Smithsonian Museen und deren Unabhängigkeit zu bewahren. Eine klassische Freiwilligeninitiative, wie es unzählige in den USA gibt.
We're standing in front of a exhibition that documents what were the debates that Americans were engaging in at the time of our nation's founding about.
Im Museum für amerikanische Geschichte stehen wir in einer Ausstellung, die dokumentiert, worüber zu ihrer Gründungszeit in den USA diskutiert wurde. Wer hat welche Rechte?
It talks about what debates there were at the time.
Drei Bilder sind zu sehen: eine Frau, ein versklavter Afroamerikaner, ein Ureinwohner. Welche Rolle sollten sie spielen? Welche Freiheiten sollten sie erhalten? Alles Debatten aus den Anfangsjahren, die wir hier abbilden, sagt Jessica Dickinson Goodman. Doch dem Trump-Lager ist all das zu negativ. Die Großartigkeit Amerikas werde nicht ausreichend dargestellt. Zu wenig Patriotismus, zu viel Fokus auf Gleichheit und Gerechtigkeit. Geschichtsausstellungen würden für diese Zwecke politisch instrumentalisiert. Was sagt Goodman zu diesem Vorwurf?
In the Declaration of Independence. So I would argue that those are in fact what we're supposed to be talking about as Americans.
Diese Werte finden sich als Ziele in unserer Unabhängigkeitserklärung. Ich nehme also an, wir als Amerikaner sollten darüber reden. Das Museum mit seiner riesigen Ausstellungsfläche spricht wahrlich nicht nur darüber. Es gibt konservative Ausstellungen über Kleider der First Ladies und ihres Porzellans. Über die Opfer der Amerikaner, die sie in Kriegen erbracht haben, seit dem Unabhängigkeitskrieg bis hin zur Befreiung Europas, Protestplakate für und gegen Kriege, für und gegen Abtreibung. Im Bericht des Weißen Hauses von Juli seien Dinge aus dem Zusammenhang gerissen oder verzerrt worden, wie eine kurze Sequenz aus einem Video, das eine berühmte Fernsehshow über Drag Queens zeigt. Ausstellungen würden kritisiert, die gar nicht mehr existieren. Andere Bestandteile des Museums einfach unterschlagen.
The President of the United States believes he is entitled to determine what is true about America's past. He is not.
Der Präsident der Vereinigten Staaten glaubt, er sei berechtigt zu bestimmen, was wahr ist in Amerikas Geschichte. Er ist es nicht. Joe Morales, der ranghöchste Demokrat im zuständigen Kongressausschuss. Er teilt die Sorge vieler Historiker im Land. Auch er sieht inzwischen die Gefahr einer beabsichtigten Geschichtsrevision, wie in der Sowjetunion, dem heutigen Russland oder China. Umfragen aus den letzten 2 Jahren hätten gezeigt, dass Menschen den Museen als wichtigste Quelle der Wahrheit vertrauen. Dieses Vertrauen versuche die Regierung gezielt zu untergraben. Das sei das Problem mit einem aufgezwungenen einheitlichen Narrativ. Es gebe nichts, worüber jeder einzelne Mensch in einer Demokratie das Gleiche empfinde. Deshalb ist es eine Demokratie.
That's the trouble with an enforced unified narrative, is there is no one thing that every single person feels the same about in a democracy. That's why it's a democracy.
Bettina Klein aus Washington DC. Bleiben noch die Kulturmeldungen. Heute mit Henning Hubert. Los geht es mit dem Streit um das russische Haus in Berlin.
Gegen das russische Haus der Wissenschaft und Kultur in der Friedrichstraße gibt es seit längerem Propagandavorwürfe. Und es steht auf der Sanktionsliste der EU. Laut Hinweisen vom französischen Innenministerium bietet es womöglich Tarnung für Geheimdienste. So die Süddeutsche Zeitung und heute der Berliner Tagesspiegel. Einen Punkt im Berliner Zeitungsbericht hat die Bundesregierung heute korrigiert. Die Bundesrepublik zahlt jährlich 70.000 Euro Grundsteuer nicht an die Institution Russisches Haus, sondern an das Land Berlin. Grund sind bilaterale Abkommen, die zu beachten seien. Und das laut einem Sprecher des Auswärtigen Amtes auch für das Goethe-Institut in Moskau gilt, diese bilateralen Abkommen. Für das übernehme im Gegenzug Russland die Grundsteuer. Weiter heißt es, ein Vorgehen gegen das eine hätte unmittelbare Folgen auch in Bezug auf das andere. Allerdings überprüfe die Bundesregierung angesichts des Vorgehens gegen deutsche Kulturmittler und Organisationen auch kontinuierlich die völkervertragsrechtliche Grundlage des russischen Hauses in Berlin. Die Schriftstellervereinigung PEN Berlin hat die Bundesregierung aufgefordert, sich mehr für die Menschenrechte im Iran einzusetzen. Anlass ist ein Todesurteil durch ein Gericht im Iran gegen den 22-jährigen Rapper Manam Nawab Safavi. Er war während der landesweiten Proteste im Januar in Isfahan festgenommen worden. PEN Berlin wirft der Bundesregierung einen Tunnelblick auf die Straße von Hormus vor und dass sie zu der Menschenrechtslage im Iran schweige. 37 Meter hoch, schöner Blick auf die Hamburger Hafen City. Fast 10 Jahre lang war der Besuch der Aussichtsplattform Plaza der Elbphilharmonie kostenlos. Seit Mitte Juni ist klar, bald kostet er Eintritt. Ab 5. Oktober sind 5 Euro fällig, ermäßigt 3. Die Hamburger Kulturbehörde hat nun gegenüber der Deutschen Presseagentur vorgerechnet, dass sie künftig mit 6,4 Millionen Euro Einnahmen bei 1,5 Millionen Besuchern jährlich rechnet. Das wären zwar 25-30% weniger Menschen auf der Plaza als bislang, würde aber unterm Strich große Mehreinnahmen bedeuten. Das Geld soll der Entlastung des Kulturetats dienen. Wer ein Ticket für die Elfi hat, kommt aber weiterhin 2 Stunden vor Beginn des Konzerts rauf auf die Plaza.
Die Kulturmeldungen mit Henning Hubert. Und das war auch schon Kultur heute. Nach den Nachrichten hören Sie die Informationen am Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Luca Pizzato. Gutes Weiterhören.